Sally Cornelia, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Ja, danke Jan für deine Gastfreundschaft. Mein Name ist Cornelia Hotz. Ich bin Coach und Mediatorin und habe eine Praxis in Zug und begleite und unterstütze Menschen bei persönlichen und familiären Herausforderungen. Also das können Krisensituationen sein, Konflikt, Trauerprozess. Ja.
Was ist der Unterschied zwischen der Meditation und einem Coaching bei dir?
Also es ist Mediation. Mediation ist eine Vermittlung in einer Konfliktsituation. Das heisst, dass du dann mindestens zwei Parteien bei dir hast, die miteinander irgendwie eine Auseinandersetzung oder einen Konflikt haben. Und als Mediatorin bist du neutral, das heisst, du unterstützt beide Parteien gleichermaßen, dass sie miteinander eine faire Lösung finden in diesem Konflikt. Also jetzt bei mir in der Praxis geht es hauptsächlich um Trennungen oder Scheidungen. Oder es können auch Konfliktsituationen sein zwischen Eltern, Paar oder Eltern und Kind. Ja. Und als Coach ist es so, dass es jetzt nicht primär um Konfliktsituationen geht, sondern eigentlich um ganz verschiedene Herausforderungen, die die Menschen beschäftigt im Leben. Und als Coach stärke ich vor allem Menschen in diesen Situationen, versuche mit ihnen auch einen Weg zu gehen, wie sie eine Herausforderung meistern können, wie sie Krisen meistern können, wie sie einfach einen Schritt weitergehen können in ihrem Leben.
Wie bist du zu dem gekommen, zu deiner eigenen Praxis? Erzähl mir mal, was hat dich gereizt an dieser Materie?
Ja, das ist eine lange Geschichte.
Ja.
Das heisst, ich habe mich anfangs 19 selbstständig gemacht als Coach und Mediatorin. Ich bin früher, also sage ich mir so, in meinem ersten Leben bin ich eigentlich als Juristin, also zuletzt als Staatsanwältin unterwegs gewesen in Zürich. Ich habe eigentlich mein Leben lang mich mit schwierigen Lebenssituationen beschäftigt, was ja auch ein Staatsanwalt macht. Also das heisst, er kommt leider immer erst dann zum Einsatz, wenn irgendwie schon ein Konflikt eskaliert ist, wenn Straftaten passiert sind. Und leider passieren eben so Taten vorwiegend eigentlich zwischen Menschen, die in einer Beziehung miteinander haben. Also sei es eben häusliche Gewalt in der Familie oder auch sehr viel Sexualdelikt passieren leider in einem Rahmen, wo sich Täter und Opfer kennen. Und ja, also in dieser Zeit, wo ich mich vor allem mit Strafrecht beschäftigt habe, ist bei mir immer mehr der Wunsch aufgekommen, dass ich eigentlich möchte, die Menschen unterstützen, bevor irgendwie eben ein Konflikt eskaliert, also bevor eine Straftat passiert. Dass es eben meistens so ist, dass Menschen Probleme haben, Schwierigkeiten haben, Konflikte haben und es eskaliert irgendwann, weil es eben ihnen nicht gelingt, die Herausforderungen zu bewältigen oder eben den Konflikt auch miteinander zu lösen. Ja, und so ist es dann gekommen, dass ich irgendwann gemerkt habe, ja, ich möchte ihnen früher ansetzen und die Leute auch unterstützen. Weil als Jurist oder eben als Staatsanwalt oder auch wie als Richter kannst du eigentlich erst nachher das Recht sprechen und das Recht anwenden. Aber du hast keine Möglichkeit, Menschen in diesen Situationen zu unterstützen. Und wie gesagt, nach einem Gerichtsprozess ist ja der Konflikt auch nicht erledigt, sondern die Menschen gehen vermutlich wieder zurück. Oder?
Es könnte ein neuer Konflikt entstehen.
Ja, richtig. Und ja, darum ist eigentlich in mir lang schon der Wunsch vorher entstanden, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe dann eigentlich meine Karriere als Staatsanwältin beendet, wo meine Tochter auf die Welt gekommen ist, also mein erstes Kind. Und ja, und nach der Geburt von meinem Sohn habe ich dann eine Zeit lang mich wirklich einen Ausstieg genommen für die Familie, weil mein Sohn ist mit einer Behinderung auf die Welt gekommen und das war einfach sehr herausfordernd gewesen. Und ja, und jetzt ist das so mit den Jahren, das ist jetzt 7 Jahre her, ein bisschen einfacher geworden und ich habe mich beruflich neu orientieren können. Und endlich das machen, was ich das Gefühl habe, ja, was auch meine Berufung ist.
Wie ist es so, wenn du vorher das Recht musst ja anwenden? Das ist ja sehr statisch und es ist klar, oder?
Ja.
Das ist ja so. Und nachher kommst du jetzt in einen Konflikt rein, wo viele Emotionen drin sind, wo aber jetzt nicht kannst das Recht so anwenden, wie du es vorher gemacht hast. Wie machst du das mit der Flexibilität? Weil Eben vorher hast du ja können etwas richten und jetzt musst du wie selber einen Rang finden, um beiden Parteien zu helfen.
Ja, also es ist so, dass sowohl als Coach als auch als Mediatorin bin ich eigentlich nur da, die Menschen zu begleiten, zu unterstützen und sie zu stärken in dieser Situation. Weil ich kann kein Problem, keinen Konflikt für jemand anderen lösen. Es funktioniert nur dann, ist es nachhaltig, wenn eben die Menschen das miteinander selber klären können. Oder wenn selber jemand aus der Krise herausfindet. Oder mit Unterstützung natürlich.
Also du bietest eigentlich nur den Raum, also Spielfeld.
Ich biete genau den Raum und Begleitung und führe durch den Prozess. Ob es jetzt ein Mediationsprozess ist oder eben ein Coachingprozess. Ich bin der Meinung, dass wir alle eigentlich das Potenzial in uns tragen, jede Herausforderung, jedes Problem, jeden Schicksalsschlag zu bewältigen, den wir im Leben haben. Aber es braucht manchmal einfach eine Begleitung, jemand, der einem ja, vielleicht einfach mal ein bisschen Weg aufzeigt
oder
Lösungsmöglichkeiten, eine andere Sicht. Genau, du sprichst es an, vor allem mit einer Aussensicht. Weil wenn man so drinnen ist, ist es manchmal noch schwierig und auch alle, sag mal, das Umfeld, Freunde, Familie, sind alle irgendwie beteiligt.
Und ja, so die und kommen schon mit einer Haltung, oder?
Ja,
oder? Richtig. Das ist ja dann,
sind meistens ja Teil vom System. Also wir alle sind ja, funktionieren in einem System, in einem beruflichen, sozialen Familiensystem und jeder ist irgendwie beteiligt. Und ja, aber einfach Menschen zu stärken, dass sie wieder ihre Eigenverantwortung übernehmen und auch selber herausfinden, weil was für dich stimmt, muss für eine andere Person nicht stimmen. Also jeder hat ja seinen eigenen Weg, wie er so eine Herausforderung bewältigt oder einen Konflikt meistert.
Und was bietest du an? Gespräch oder sonst noch irgendetwas? Gehst du mit einem Säckchen? Also weißt du,
ja.
So, oder sind es nur auf Gesprächsebene?
Also das Coaching oder auch Mediation funktioniert eigentlich hauptsächlich schon auf Gesprächsebene. Ja. Also wir arbeiten natürlich eben mit Kommunikation, wir arbeiten aber auch zum Teil mit Körperarbeit, sagt das ein bisschen Atemarbeit oder es geht darum, dass wir eigentlich arbeiten sehr integral. Das heisst, dass wir eben Körper, Geist, Psyche, das gehört alles zu uns dazu. Oder wir können nicht sagen, wir denken nur oder lösen das Problem nur im Kopf. Das versuchen wir ja viel. Oder? Das ist das, wie man auch sagt, ja, du musst einfach positiv denken, dann kommt es gut. Aber es langt nicht, sondern man muss es eben auch wirklich verinnerlichen. Und man muss zum Teil Sachen auch im Körper wirklich verankern. Und Coaching, der Begriff, kommt ja eigentlich aus dem Sport. Das heisst, das ist ja, ich bin eine Art Trainer für die Menschen. Oder? Also, wie auch der Körper Bewegung braucht, kann zum Beispiel mein Geist, wenn er irgendetwas will, lernen umdenken oder alte Glaubensmuster loslassen, kann ich das nicht einfach einmal anders denken und dann funktioniert. Sondern auch ja, unser Mindset braucht eigentlich ein regelmäßiges Training, um eben andere Muster, neue, positive Muster etablieren und die alten, vielleicht negativen Muster auch loszulassen.
Und wie neutral oder wie schaffst du es neutral an eine Geschichte anzugehen? Weil ich kenne es ja selber, gewisse Geschichten können einem selber auch triggern, wenn man jetzt gehört oder so. Wie bringst du es du an, gleich neutral zu bleiben?
Die Haltung von der Neutralität, die ist natürlich auch etwas, was man wirklich in der Mediationsausbildung natürlich auch trainiert und lernt. Und ich glaube aber, es ist so eine Haltung, die ich schon eigentlich in mir drin habe. Also ich denke auch, jeder Konflikt, es braucht ja immer zwei Menschen, oder, die irgendwie drin, sage jetzt, irgendwie verwickelt sind. Und ich glaube, es gibt auch auf der Welt nicht gut oder schlecht, böse und lieb, sondern
ich glaube,
es ist eine Frage von den Werten. Und ich begegne, glaube ich, allen Menschen wirklich einfach neutral, egal mit was sie zu mir kommen, egal was für ein Tabuthema. Und ich versuche natürlich, klar, wenn ich jetzt eine Mediation habe und es ist ein Machtungleichgewicht da, dass ich das spüre, dass die beiden sich nicht auf Augenhöhe begegnen, dann ist logisch, dass ich den versuche, ein bisschen zu stärken, der vielleicht ein bisschen schwächer ist in diesem Konflikt, dass es am Schluss wirklich einfach für beide eine Lösung gibt, wo ich sage jetzt mal, nachhaltig ist und auch fair. Und wenn ich merke, dass das nicht möglich ist, weil es zu grosses Machtungleichgewicht da ist zwischen zwei Parteien, dann muss man eine Mediation abbrechen, dann ist das nicht möglich. Oder?
Da ist nicht der Wunsch oder das antizipierst, dass du immer alles anbringst. Also du kannst dazu stehen, sagen, richtig, da bin ich jetzt die falsche Person.
Ja, in dem Sinne nicht die falsche Person, sondern es ist einfach der falsche Prozess. Also es ist dann wie ein Konflikt oder Konfliktpartner, der sich nicht für eine Mediation eignet. Und ich bin nicht in der Verantwortung für die Lösung. Ob jetzt du in ein Coaching kommst zu mir oder in eine Mediation, die Verantwortung tragen immer Parteien selber. Ich begleite, ich stütze, unterstütze, ich stärke und ich schaue, dass es ein fairer, geschützter Rahmen ist, wo man auch respektvoll miteinander redet, wo man auch wertschätzend miteinander redet. Was eben viele Leute nicht mehr können, wenn sie den Konflikt versuchen zusammenzuklären.
Nein, das wird schwierig. Genau. Aber jetzt so, machst du es ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Wo oder bei was entstehen die meisten Konflikte, die du musst lösen? So generell gibt es eine Tendenz.
Ja, also durch das, dass ich eigentlich sowohl Coaching und auch Mediation bei persönlichen und familiären Herausforderungen anbiete, geht es bei mir eigentlich in der Mediation meistens um eben wirklich Trennungen von Paar oder Scheidungen. Meistens mit Kindern auch, weil dann sind natürlich Konfliktpunkte ja einfach ein bisschen gravierender, oder? Wenn du eigentlich die ganzen Folgen noch hast. Wer hat nachher die Obhut über Kind, wer auch finanzielle Folgen hat, es natürlich mehr, wenn Kinder rum sind. Das sind so eigentlich die Mediationen, die ich mache. Es kann aber auch mal sein, dass eben ein älterer Teil mit einem Kind Schwierigkeiten hat. Aber für eine Mediation muss das Kind schon irgendwie, ich sage mal, in einem gewissen Alter sein. Oder das wirklich auch auf Augenhöhe kannst irgendwie Regeln festlegen. Mediation ist auch eher so ein bisschen bei Konflikten auf der Sachebene sind, wo man wirklich dann auch eine Vereinbarung miteinander trifft und eine Regelung trifft. Und wenn es wirklich um persönliche Konflikte geht, ist es meistens dann eher in einem, sage ich, Paar- oder Familiencoaching.
Und an was hapert es denn? Also ist das die fehlende Kommunikation, wo du dann wieder umbietest?
Es ist natürlich so, dass wenn wir jetzt von Trennung oder Scheidungen reden, wo eine meist langjährige Partnerschaft auseinandergeht, da sind natürlich sehr viele Verletzungen rum, meistens auf beiden Seiten.
Die unausgesprochenen?
Ja, also einerseits natürlich Kommunikation, man versteht sich nicht mehr, aber andererseits, was sehr dominant ist, ist dann das fehlende Vertrauen. Oh, jetzt gibt es eine Trennung oder Scheidung und kann ich noch leben? Wie viel muss ich ihr zahlen oder er mir? Und wie oft sehe ich die Kinder noch? Oder das ist schon eine gravierende Herausforderung, wenn ich jetzt mal eine Familie in die Brüche geht. Und das zu schaffen, dann weiterhin wirklich gut miteinander zu harmonieren als Eltern und immer noch eine Familie zu sein, das ist sehr schwierig für viele Paare, vor allem dann in der Zeit, wo man verletzt ist. Oder wenn die Verletzungen noch sehr frisch sind.
Kannst du jetzt das, was du als Staatsanwältin hast wollen, die Konflikt vorher lösen, kannst du das jetzt? Also spürst du das auch?
Ich kann keinen Konflikt von anderen Menschen lösen. Die können eigentlich nur Konfliktpartner selber lösen. Aber ich kann das, was ich mir eigentlich gewünscht habe, ich kann Menschen stärken, unterstützen und eben intervenieren und Unterstützung anbieten, bevor irgendetwas eskaliert. Also das muss nicht einmal eine Straftat sein. Das kann einfach sein, dass zum Beispiel Eltern, die sich trennen, nie mehr miteinander reden. Und das ist einfach für Kinder, sind Folgen von einer sehr konfliktreichen Scheidung wirklich gravierend. Und das ist so das, was ich ja auch versuche, den Eltern irgendwie klar zu machen. Oder dass es eben vielleicht an einem gewissen Punkt nicht mehr ums eigene Ego geht oder um sich selber, sondern auch darum, Kind zu schützen.
Und beim Coaching, was bietest du denn an? Also wenn ich jetzt zu dir komme, wie gehst du vor jetzt in einem Coaching?
Ja, also ins Coaching kommen ja Menschen, die irgendwann eine Herausforderung haben oder eine Krise haben. Also, ja. Oder die sich einfach auch sagen, ich fühle mich ein bisschen leer und ich will irgendwie wissen, wie ich mein Leben kann. Ja, wenn ich zu mehr Glück im Leben finde. Oder? Das ist auch so eine gewisse Lehre, die vor allem, ich sage jetzt, unserer Generation oft feststellbar ist bei Menschen, die irgendwie alles erreicht haben und alles haben und sich trotzdem einfach irgendwie nicht glücklich fühlen.
Von wo kommt die Lehre?
Ich
spüre die auch.
Ja, Also wir reden da teilweise ein bisschen vom existenziellen Vakuum. Das heisst, wir leben da in einer Gesellschaft, in einer Welt, wo eigentlich alles ein bisschen für die meisten Leute ein bisschen im Überfluss rum ist. Und wir sind auch in einer Leistungsgesellschaft, wo man das Gefühl hat, ich muss noch einen Karriereschritt haben, ich muss noch eine Beförderung haben, noch mehr Lohn, noch ein Auto mehr, noch ein schöneres Haus. Und die Menschen haben das Gefühl, dass das eigentlich ja, zu Glück führt. Und das ist eben eigentlich ein weit verbreiteter Irrtum. Weil man hat in der Glücksforschung, also in der Positivpsychologie, hat man Untersuchungen gemacht und wir haben festgestellt, dass die Lebensumstände nur 10% von unserem Glücksempfinden ausmachen. Also das heisst, ich habe die beste Karriere, habe die tollste Familie, das grösste Haus, meist Autogeld ohne Ende und es macht nur 10% von meinem Glücksempfinden aus. Und 40% davon, also fast die Hälfte, ist eben, wie denke ich und wie verhalte ich mich. Und wenn du eben den ganzen Tag nur im Hamsterrad springst und dich, sag jetzt mal, immer wieder das Nächste erreichen willst und eigentlich nicht merkst, was dich wirklich im Herzen glücklich macht, dann ist es schwierig. Und dann führt das bei vielen Menschen einfach zu einer Leere, weil sie auch vielleicht sehr erschöpft sind.
Aber wo kommt denn der Druck von der Leistung? Ist das wirklich die Wirtschaft? Oder wird das uns schon in der Schule eingerichtet?
Ich glaube, wir sind jetzt eine Generation, uns geht es, sage jetzt mal, den meisten viel besser als unsere Eltern. Und unsere Eltern haben das Beste für uns wollen, oder? Und man sieht es jetzt auch so ein bisschen in der Schulentwicklung. Immer mehr Kinder wollen studieren, immer mehr sind eigentlich so ein bisschen gepusht auch für eine super Ausbildung zu machen, was natürlich toll ist. Unser Schulsystem in der Schweiz ist genial, aber es ist, ja, es sind so die Werte in unserer Gesellschaft, wo, ja, man hat einfach das Gefühl, man muss immer noch ein bisschen mehr optimieren, noch ein bisschen mehr Erfolg haben. Es ist so ein bisschen, da in der westlichen Welt, natürlich auch in unseren Städten, ich sage, auf dem Land ist es auch wieder ein bisschen anders, dass viele Leute getrieben sind und wie das Gefühl haben, Erfolg macht glücklich. Und
was macht er glücklich?
Ja, ich glaube, das ist etwas, wo natürlich auch jeder muss für sich persönlich entscheiden, was glücklich macht. Aber man weiss aus der Glücksforschung, und das wissen wir alle auch persönlich, dass zum Beispiel ein sehr gutes soziales Umfeld, also gute Beziehungen, sehr viel zum Wohlbefinden beiträgt. Und wenn du dir vorstellst, dass du vielleicht irgendwie 70 Stunden schaffst statt 40 in der Woche, dann kommen auch die Beziehungen zu kurz. Oder? Dann hast du vielleicht beruflichen Erfolg, hast ein bisschen mehr Geld, aber fühlst dich vielleicht am Ende des Tages auch ein bisschen einsam. Das ist etwas. Also persönliche Beziehungen ist sehr wichtig fürs Glücksempfinden. Dann einfach wirklich sich viel Emotionen, also positive Emotionen im Alltag zu beschaffen. Das geht manchmal ein bisschen unter. Also man schafft vielleicht hin und denkt, ich habe dann 2 Wochen Ferien, dann liege ich am Strand, dann geht es mir gut. Aber viele kommen ganz erschöpft in den Ferien an und können es dann gar nicht geniessen, sondern versuchen tagelang nur abzuschalten. Das geht dann, auch nicht einfach.
Und dann ist die Ferien durch, dann bist du wieder.
Genau. Also sich möglichst viel, ich sage jetzt mal, schöne Inseln auch im Alltag einzurichten. Für den einen ist das vielleicht da, ein Kamin mit Toilette aber spazieren, frische Luft schnappen. Für einen anderen Sport, einfach Bewegung. Also
was sind deine Glücksinseln?
Meine Insel vom Alltag ist wirklich, also ich gehe sehr gerne in den Wald joggen oder auch einfach spazieren. Also frische Luft, Natur, ich bin gerne in den Bergen, das ist jetzt nicht gerade eine Insel im Alltag, also das ist eher dann so für die Ferien ein
Projekt. Ja, aber Zug oder Zugenberg, oder?
Genau, also. Ja. Also ich laufe sehr gerne auch einfach mal an einem freien Sonntag ganz allein auf den Zugenberg und geniesse es. Sei es nur einfach einen Cappuccino geniessen, mal 10 Minuten in den See rausschauen. Das ist auch so, es braucht manchmal nicht viel, Nein. Es braucht einfach Inseln, wo man nicht irgendwie die ganze Zeit das Handy nebendran hat.
Bewusstheit, genau.
Also man hat zum Beispiel die positiven Emotionen, die positiven Gefühle bei einer Genusshandlung, sei es mal eben einen Cappuccino trinken oder bei einer Vergnügungshandlung. Ich gehe Billard spielen, wenn das jemand möchte, kann man verstärken, indem man eben ganz achtsam und bewusst und intensiv das geniesst und nicht eben noch 3-4 andere Sachen nebenzu macht. Ich lese gerne, wenn ich mal Zeit habe.
Was liest du gerade?
Ja, es sind vielfach Bücher, wirklich, wo es ein bisschen, ja, ums Leben geht, um Beziehungen geht. Ja, und sonst habe ich sehr gerne einmal einfach einen guten Krimi, einen guten Thriller. Ja.
Was ist gerade ein guter Krimi gewesen? Ich erzähl.
Ja, was ist gerade ein sind guter Krimi gewesen?
Sind eher die skandinavischen
Düsteren? Ja, eher so ein bisschen die skandinavischen Düsteren, genau. Das ist so ein bisschen Hommage an meine frühere Tätigkeit, genau.
Ich sehe es. Aber was ich immer auch wieder sehe, ist mit sich selber arbeiten. Also sich selber gerne haben. Das ist, glaube ich, einmal sehr wichtig. Und sich auch immer wieder reflektieren und auch sich auch fordern und, glaube ich, auch fördern, hilft, glaube ich, extrem für Glück. Und auch, es muss nicht immer nur ein Strike sein, also nur immer, sondern es darf auch Herausforderungen geben, aber immer wieder wissen, für was und für wer, glaube ich jetzt.
Ja, da bin ich absolut da deiner Meinung. Also es geht eben darum, du hast es angesprochen, ums Fördern, aber eben sich selber nicht überfordern, oder? Das ist eigentlich wirklich eine Frage von der Selbstliebe, also was mute ich mir zu, aber nicht um mich zu quälen, sondern weil ich weiss, es bringt mich irgendwie weiter im Leben. Und es braucht manchmal einen Schritt aus der Komfortzone raus. Vor allem, wenn man findet, die Komfortzone, die macht mich nicht mehr glücklich. Und das braucht auch einfach viel Mut. Und Angst haben alle Menschen. Angst gehört zu uns. Also das braucht es auch, oder?
Ja, aber ich habe manchmal ein das Gefühl, aber kannst mich gerne korrigieren, es gibt zwei Arten von Angst. Die aktive Angst fühlt sich anders an als die mentale Angst. Und die mentale Angst ist meistens für mich nicht förderlich.
Ja.
Die aktive Angst, da habe ich Angst und probiere Lösungen zu haben.
Ja.
Oder wenn ich jetzt in einem Konflikt bin oder so, dann suche ich aktiv Lösungen. Mhm. Aber die mentale Angst, da drüllt es.
Ja, es ist mit der Angst wie mit jedem Gefühl. Man muss sie wie, wenn man es versucht zu verdrängen, dann holt sie einem ein und verfolgt einem und wird grösser. Es ist mit allen Gefühlen so negativen, die man manchmal einfach loshaben wollen, die man verdrängt. Es geht darum, einfach mal anzunehmen und zu sagen, gut, die Angst ist da und die darf da sein. Und wenn man die Gefühle annimmt, auch die negativen, dann lässt es einem wieder los. Es geht wirklich um das, dass es einfach zugehört, dass es gehört alles Spektrum der Gefühle, die positiven wie die negativen, gehören zum Leben. Aber was du vorhin angesprochen hast, wegen dem Fördern, man weiss auch eben aus der Glücksforschung, dass eine sinnstiftende Tätigkeit, die genug Herausforderung ist für uns, die uns aber nicht überfordert, eigentlich das Ideale ist für unser Wohlbefinden.
Und da bin ich der Meinung, und das ist meine subjektive Meinung, dass da die Schule zu wenig Anreiz schafft.
Für?
Was? Für eine sinnstiftende Aktivität in der Schule. Natürlich, wenn ich mich bilden kann, irgendwann ist und nachher den Beruf habe. Aber für mich müssen wieder die musischen Fächer, wo man auch weiss, dass das Glück kann, stiften, mehr wieder gefördert werden und auch wieder der Fokus eher darauf.
Ja, also ich denke, wenn man jetzt vergleicht zu unserer Zeit, jetzt, ich bin natürlich vorher in die Schule als du, ich bin ein bisschen älter.
Nur ein
Mühe. Aber haben die Schulen sich schon sehr, sehr stark auch verändert. Also sie sind viel ressourcenorientierter geworden. Und es gibt natürlich Privatschulen, wo du sagst, wo das Musische noch viel mehr gefördert wird. Ich finde jetzt in Zug, also jetzt, ich kann es einfach beurteilen, von meinen Kindern, ich bin sehr zufrieden mit dem Schulsystem, aber es ist klar, Lehrplan, wo man hat, da gewisse Fächer, ich sage jetzt Mathe, Deutsch, ist halt wichtiger, als irgendwie, was sie im Singen für Noten haben. Das ist Schulsystem schon natürlich immer noch auf die Fächer konzentriert. Aber wenn man auch so sieht, was nach der Oberstufe, wie vielfältig die Bildungswege heute sind, oder wie breit das ist, oder dass man eben über so viele Wege sich immer wieder weiterbilden kann. Also ich finde es, finde ich eigentlich schon toll.
Ja, aber dann hätte ich lieber kleinere Klassen, wo du dich auch wirklich mehr könntest entfalten.
Absolut.
Um dann auch wieder können zu sehen um was geht. Ja. Also, wo hätte er seine Stärken können? Mhm. Und da habe ich manchmal auch ein bisschen Mühe, allgemein in der Gesellschaft, aber da würde mich deine subjektive Wahrnehmung, es ist in der Gesellschaft und überall, es ist mehr nicht potenzialorientiert, sondern defizitorientiert. Was kann jemand nicht? Mhm. Ich würde zuerst mal sagen, was kann er? Und ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft wieder Schalter kippen.
Mhm.
Weil alles andere kann man sich aneignen, wenn es wichtig ist. Aber wenn es nicht wichtig ist für seinen eigenen Ausdruck, brauche ich das nicht.
Ja, klar. Also gerade bei der Ausbildung natürlich. Was ist denn wirklich wichtig, wenn du in eine gewisse Richtung kannst? Also ein gewisses Mass an Allgemeinbildung, finde ich, ist ja immer sinnvoll. Aber nachher ist es sicher so, dass je nachdem, in welche Richtung du dich beruflich entwickelst, dass gewisse Sachen dann halt wirklich nicht mehr im Vordergrund stehen. Ich glaube aber schon so, dass natürlich unsere Gesellschaft immer versucht, irgendwie in Schubladen zu denken. Oder du gehörst irgendwo immer in eine Schublade rein. Und dass gerade Menschen, die einen anderen Lebensweg haben, oder? Dass es manchmal schwierig ist, da irgendwie vielleicht einen Platz zu finden. Und da bin ich sicher auch deiner Meinung, dass man wirklich viel mehr integrieren sollte. Ich sage, es ist auch bei den vielen Ausländern ein Thema. Es ist auch schwierig, sich da irgendwie zurechtzufinden in dieser Gesellschaft. Und dass man da einfach, jeder selber von uns natürlich einen Beitrag kann leisten kann.
Warum denkt ein Mensch in Schublade? Ich kenne ja das selber.
Ja.
Und natürlich weiss ich, dass das aus einer Angst heraus passiert. Oder alles, was nicht in meinem Schubladen ist, ist anders, ist bedrohlich. Aber das ist dann wieder die mentale Angst. Und warum passiert das? Weil jeder will doch individuell sein. Also jeder will doch anders sein als der andere. Aber von wo kommt die Grundangst?
Wir haben... Also eines von unseren wichtigsten, sage jetzt mal Grundbedürfnisse, ist ja Zugehörigkeit vom Mensch. Also wir sind eigentlich Herdentiere. Wir wollen irgendwo zugehören. Wir wollen Anerkennung, wir wollen wertschätzt werden, wir wollen geliebt werden, wir wollen uns sicher geborgen fühlen in unserem sozialen Netz. Und das ist eigentlich das, wo uns eigentlich veranlasst, dass wir irgendwie versuchen, halt uns schon als Kind irgendwo anzupassen, weil wir merken, dass man sonst irgendwie nicht dazugehört, oder? Und das ist schon die Aufgabe für uns, sage jetzt Eltern, von der Gesellschaft, von auch, sage jetzt mal von der Schule, auch Kinder auch wieder ihre Individualität zu fördern und eben ressourcenorientiert. Was haben sie für Fähigkeiten, Stärken, wie du das auch erwähnt hast, ja. Und trotzdem halt irgendwie ein Mindestmaß an Anpassung anzubringen, um einfach irgendwie unsere Gesellschaft, unser Miteinander muss ja auch funktionieren. Und für das braucht sie auch, für das haben wir ja auch Normen, oder? Für das gibt es auch Gesetz. Für das.
Ja, ich glaube, auch mehr, was du vorher erwähnt hast, was du im Coaching machst, auch das kann man schon mit Kind Eigenverantwortung.
Mhm.
Dass das Handeln immer eine Konsequenz
ist. Richtig.
Egal was.
Ja.
Wenn ich jetzt sage, ich mache das Interview mit dir, hat das auch eine Konsequenz, dass ich vielleicht andere Termine nicht wahrnehmen kann. Aber dann muss ich die Konsequenz einhalten. Das hat auch mit Positiven. Und sich nicht entscheiden, hat auch eine Konsequenz. Oder? Und ich glaube, das muss mehr. Die Eigenverantwortung und auch die Eigenermächtigung. Vor allem in Kindern, die sehr an den Eltern abhängig sind, ist das, glaube ich, eine Förderung, die muss passieren.
Richtig, also wir sind, was ja viele, ich sage jetzt mal, nicht um ein Kind, sondern auch Erwachsene einfach nicht können, ist Verantwortung für sich selber übernehmen. Also sie sehen sich dann halt vielfach als Opfer von einer Situation oder von einem Konflikt und solange man eben in dieser Opferrolle gefangen ist und vielleicht auch sich Selbstmitleid hat oder einfach irgendwie findet, mit dem Schicksal hadern irgendwie, solange kommen wir nicht weiter und solange können wir uns nicht wohlfühlen und auch nicht glücklich werden. Und einer von meinen Leitsprüchen ist wirklich, Glück ist kein Zufall, sondern es ist eine Entscheidung. Also ich kann mich eigentlich jeden Tag von Neuem entscheiden, will ich mir das Leben so einrichten, dass ich mich drin auch wohlfühle. Und klar, es gibt einfach Gegebenheiten, Sachen, die man nicht ändern kann und die muss man annehmen. Und was man ändern kann, muss man den Mut haben zu ändern.
Perspektive auf das Problem. Also
richtig.
Also Problem, das ist ja schon auch wieder eine Schublade.
Ja.
Aber es ist eigentlich nur eine Situation. Mhm. Und ich mache sie zum Problem, wenn ich sage, das und das ist falsch dran. Aber die Situation an und für sich geht ja nicht weg.
Mhm.
Auch wenn ich eine Bewertung habe, dann kann ich es ja eher anders bewerten und mit dem leben oder verändern.
Ja.
Wenn ich sage, ich schaue das an, dann habe ich wieder die Hände am Steuer. Oder?
Richtig.
Wenn ich es aber abdelegiere, dann sind immer die anderen schuld.
Ja, und das bringt uns einfach nicht weiter. Also jede Herausforderung ist eigentlich eine Chance für ein Wachstum. Also was immer ich erlebe im Leben, und es ist wirklich zum Teil heavy, was gewisse Menschen müssen ertragen müssen. Also ich will das überhaupt nicht jetzt da irgendwie schönreden, aber es beinhaltet alles die Chancen auch, daran zu wachsen und das einem weiterbringt. Und zu den Kindern noch, also ich coache ja auch Kinder und okay. Es ist wirklich so, dass es darum geht, wie kann ich sie fördern, dass sie wirklich eine Verantwortung übernehmen. Und das sind schon kleine Sachen. Lass ich sie auch mal einen Fehler machen? Lass ich sie mal reintrappen?
Ich habe nur in sogenannten Fehlern
gelernt. Ja. Also einfach so, dass die Gratwanderung zwischen, ich sage jetzt mal, wirklich eine Verantwortung für die Kinder übernehmen und seine Erziehungsfunktion ist ja auch eine gewisse... Es ist eine Förderung, es ist aber auch gewisse, genau, so die Gratwanderung zwischen loslassen, die Freiheit lassen und gleich noch irgendwie die Verantwortung für die Kinder auch mittragen. Das ist eine grosse Herausforderung, die ich auch ab und zu an der Grenze bin, persönlich.
Das darf ja auch mal für dich ein bisschen unangenehm werden. Nein, aber was mich noch würde interessieren, von wo kommt dir das Interesse vom Mensch, wo du hast? Ist das schon auch ganz... jung,
ja.
Kind
war.
Und was hat das getriggert?
Ja, ich habe mir das auch schon überlegt. Ich glaube wirklich, mich hat eigentlich der Mensch immer interessiert. Und ich habe Menschen gern. Und ich habe das schon eigentlich ziemlich, als ich jung war, schon gehabt, dass wenn irgendjemand ein Thema hat, dass ich so ein bisschen Ansprechpartner war für gewisse Sachen. Und ich habe das auch immer sehr gerne gemacht. Und mich hat auch im Studium, also als ich Jus studiert habe, eigentlich immer der Mensch interessiert. Also eigentlich wirklich Straf- und Familienrecht, oder sind so meine Themen gewesen. Es ist einfach, ja, wie der Mensch funktioniert und wie unterschiedlich wir Menschen sind und wie grossartig wir Menschen sind. Jeder, egal was er für Voraussetzungen hat. Und das ist so ein bisschen, ja, meine Berufung. Ich möchte Menschen wirklich stärken. Und manchmal geht es auch einfach darum, wirklich, wenn jemand in einer schweren Krise ist, wenn jemand vielleicht eine Krankheit hat oder einen wirklich schlimmen Schicksalsschlag erlebt, dann geht es einfach darum, in dieser Situation auch zu stärken und einfach Stabilität zu geben und einen Halt zu geben. Also es gibt wirklich Sachen, wo man halt wirklich länger dran hat, bis man wieder sich wohler fühlt. Und das
nutzt du die Tools dann auch? Weil wenn du ja so viel gibst, wer schaut zu dir oder wie schaust du zu dir, dass du auch immer wieder kannst stützen und eine Hand bieten?
Ja, also es ist natürlich das Gleiche, was ich auch brauche für mein Wohlbefinden. Also mal einfach auch ein gewisses Mass an Ruhe und Entspannung, was es braucht, aber auch Spass und ein gutes soziales Umfeld und zu mir selber schauen, wirklich halt die Eigenverantwortung übernehmen.
Kosmetik, oder? Ein bisschen
viel. Ja, und immer wieder auch Selbstfürsorge. Also, du hast es angesprochen, Selbstliebe, aber auch Selbstfürsorge. Also, wenn ich mich nicht um mich selber kümmere, wie kann ich mich dann um andere kümmern oder um mein Kind kümmern? Also an erster Stelle müssen immer wir selber kommen. Und wirklich gut
und das
auf uns
schauen. Arroganz. Also,
nein.
Viele haben ja dann das Gefühl, wenn ich mich an erste Position stelle, ist das arrogant, habe ich schon gehört. Und ich denke, nein. Weil wenn ich zu mir schaue, kann ich auch zu anderen schauen.
Genau. Also ich diene ja niemandem in meinem Umfeld, wenn es mir nicht gut geht. Ja. Sondern dann haben, das ist so die Situation, wo ich sage auch, ja, Eltern oder es sind vor allem Mütter gefährdet, sich wirklich für ihre Kinder aufzuopfern. Und am Schluss kümmern sich die Kinder eigentlich eher dann um die Eltern. Und das darf nicht so sein. Also wir müssen die Verantwortung tragen, dass wir auf uns schauen, dass es uns einigermaßen gut geht, dass wir uns überhaupt können um unsere Kinder kümmern oder um sage jetzt mal, Kinder sind halt die, die am meisten Fürsorge brauchen. Oder, ja, oder auch ein guter Partner sein, genau. Oder eine gute, gute Tochter sein, ja. Oder ein guter Freund sein. Das braucht immer auch, ja, einfach, dass man zuerst schaut, was sind meine Bedürfnisse und kann ich die einigermaßen wirklich decken im Alltag. Und es geht eben wirklich um den Alltag und es geht eben nicht um irgendwelche 3 Wochen Ferien im Jahr, sondern wir müssen im Alltag schauen, dass es uns gut geht.
Eigentlich immer ein bisschen 5 Minuten Ferien machen.
Genau. Und schlechte Tage gehören immer dazu. Also, ja. Die hat jeder.
Und, aber das Glas ist ja immer halb voll, egal.
Ja, es geht eigentlich um einfach emotionale Zufriedenheit. Oder dass man im Großen und Ganzen mit seinem Leben zufrieden ist. Und Glück ist so etwas, wo halt Glücksmomente sind, oder wo man ab und zu
und wo man selber kann erschaffen.
Ja, wo man selber einfach kann fördern kann, dass man immer mehr, ich sage jetzt, Glücksmomente hat im Leben, dass man mehr Zufriedenheit hat. Und
auch Klarheit hilft. Also ja. Klarheit, was will ich, wohin will ich, was bin ich, wohin will ich, das ist der
ja, und für das braucht es halt auch eine gewisse Muse und Entschleunigung ab ja. und zu. Also wenn ich nur immer fremdbestimmt umstressen, kann ich mich gar nicht um die wesentlichen Fragen von meinem Leben kümmern. Dann bin ich vielleicht irgendwann alt und denke, wow, ist das überhaupt mein Leben gewesen? Oder was hätte ich eigentlich noch machen wollen? Also einfach ab und zu sich auch Zeit nicht zu überlegen, bin ich auf dem richtigen Kurs? Weil der Kurs, der ändert stetig.
Auf deiner Homepage, wenn man ein bisschen abscrollt, sieht man auch Publikationen. Also du schreibst ja auch Berichte. Oder
ja, ich schreibe sehr gerne, ja.
Was gibt dir Schreiben? Warum schreibst
du? Also meine letzten Publikationen waren eigentlich Reportagen über Lebensgeschichten von anderen. Und das ist wieder einfach, das geht wieder darum, dass es einfach mich wahnsinnig interessiert und auch berührt und auch inspiriert sind Geschichten von anderen Menschen.
Was ist der Unterschied, wenn du redest oder wenn du schreibst? Gibt es einen Unterschied? Weißt du, was du sagst, ich schreibe gern, oder?
Ja, ja, ich schreibe gern. Also es ist einfach für mich etwas komplett anderes. Also Reden ist ja für mich wie eine Kommunikation. Und Schreiben ist für mich irgendwie...
Entspannung? Also,
ja, nein, es ist, ich glaube, es ist meine kreative Ader, die ich beim Schreiben kann ausleben, genau. Okay. Ja, ich finde es sehr etwas... Inspirierend und kreativ. Das ist auch eine Art von, ich komme beim Schreiben manchmal nicht immer. Also es gibt Tage, wo es läuft oder nicht. Und ich habe ja nur begrenzte Zeit zum Schreiben.
So ein Loch im Blatt, wo dann so...
Ja, das gibt es auch manchmal. Nein, ich komme in so einen Flow rein, wo mich wahnsinnig, ich kann wie mich irgendwie entfalten beim Schreiben, ja.
Okay. Mhm. Okay. Und darum auch gerne lesen, also allgemein,
Sprache. Ja, ich lese gerne, ich komme aber eigentlich viel zu wenig dazu. Also der Tag hat nur 24 Stunden und es ist schon so, ja. Ich lese viel auch einfach ja, Fachliteratur, die mich interessiert, genau.
Und die Geburt von deinem Sohn hat das auch noch ein bisschen die Optik auf die Welt geändert. Das ist nicht mal gross um einen Sohn, sondern um Behinderung allgemein.
Ja, also eben die Geburt der Kinder ändert ja immer die Optik auf die Welt. Also schon bei meiner Tochter, die vor bald 11 Jahren auf die Welt gekommen ist. Ich glaube, Eltern werden sowieso eine sehr grosse Zäsur im Leben von einem Menschen. Und durch das, dass ich ja eben früher eigentlich immer mit menschlichen Dramen zu tun hatte, war ja für mich das nicht irgendwie so gewesen. Ich bin in einer heilen Welt und bin plötzlich aufgewacht mit einem Kind mit besonderen Bedürfnissen. Also so war es nicht gewesen. Aber es ist einfach schon so, dass das Leben nachher einfach komplett anders aussieht. Ja. Das Leben verändert sich sehr, wenn man ein Kind bekommt, das besondere Bedürfnisse hat. Weil wenn man ein Kind bekommt, haben wir immer so gewisse Träume und Wünsche und irgendwann zieht es aus. Und ja, so die normalen Schritte, die man sich so vorstellt als Eltern. Und es ist wirklich so, dass man sich in der ersten Zeit so ein bisschen wie betrogen fühlt vom Leben. Ich habe doch das, ja, irgendwie, dass man wie das Gefühl hat, dass man es wenig gleich eigentlich in dem Sinn die Kindheit jetzt so kann geniessen kann. Es ist ja sonst schon sehr herausfordernd, wenn man ein Kind bekommt. Und mit einem Kind mit besonderen Bedürfnissen ist das einfach noch viel anspruchsvoller und manchmal so, dass man sich das gar nicht hätte vorstellen können, dass man das schafft oder vorher.
Und es verändert sich das Mindset oder auf der physischen Ebene? Also weißt, macht man da sich andere Gedanken? Wie muss ich mir die Änderung vorstellen vom eigenen Leben?
Ich glaube komplett. Oder? Okay. Also es funktioniert nachher eigentlich komplett anders. Also sicher auch das Denken, es gehört einfach eben zum Leben dazu. Ich glaube, man lebt viel mehr im Augenblick, dass man einfach irgendwie jetzt geniesst, wenn es mal schön ist. Und es gibt einfach irgendwie nicht, wir haben nicht mehr die gleiche Freiheit wie vorher, einfach vom Planen, was man irgendwie noch alles wetten kann. Es gibt einfach eine gewisse Einschränkung und es gilt auch hier oder wie bei anderen Schicksalsschlägen wirklich einfach zu akzeptieren, dass es jetzt einfach so ist und einfach loszulassen, weil man ja nicht weiss genau, wie es jetzt rauskommt oder also was man genau zu erwarten hat. Und ja, das ist so ein bisschen das, was komplett eigentlich die Sicht verändert und auch so ein bisschen die Sicht auf die Gesellschaft natürlich. Man erlebt anders. Das wäre
die nächste Frage.
Ja, genau.
Wie nimmst du Gesellschaft wahr? Ich glaube, ein Mensch mit einer Behinderung oder ein Kind mit einer Behinderung ist ja für die Gesellschaft eine totale Abnorm, was ja nicht stimmt, weil wir sind einfach gesellschaftliche Vielfalt. Aber ja, man merkt ja dann schon extrem auch auf einer Sehensebene, dass es anders ist.
Ja, also eben mein Kind ist geistig und motorisch entwicklungsverzögert. Er sieht einfach viel jünger aus, als er ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass man ihm auf den ersten Blick eigentlich eine Behinderung ansieht. Aber er ist einfach, er verhält sich wirklich sehr lustig ab und zu in der Gesellschaft. Also er spricht jeden auf der Straße und ist einfach so durchaus absolut spontan und fragt manchmal so lustige Sachen. Und es ist noch interessant zu sehen, wie wirklich dann die Gesellschaft reagiert. Also die einen sind völlig offen und total, ja, lassen sich total eigentlich auf das ein und andere sind komplett konsterniert und können nicht damit umgehen. Das ist einfach so ein bisschen das, was man merkt in der Gesellschaft, dass ja, gewisse Menschen total gut reagieren und andere Mühe haben. Also es ist wirklich auch, ja. Ich denke, das erlebst du auch, oder?
Ja. Wie geht es Mami mit dieser Spontanität vom Sohn um?
Das Mami?
Ja.
Ich glaube, es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage. Es gibt Tage, wo es einfach okay ist. Okay. Oder? Wo ich vielleicht auch Tage, an denen ich irgendwie fitter bin, genug geschlafen habe, wo ich das auch mit Humor kann nehmen kann. Und ja, und es gibt Tage, wo es mir manchmal einfach wirklich, muss ehrlich sagen, peinlich ist, wo ich, ja, und ich mich einfach wirklich für ihn auch vielleicht entschuldigen, wenn er mal irgendwie jemandem einfach irgendwie in der Migros von hinten aufs Füdli klopft und das lustig findet. Also es gibt wirklich auch beides. Ich muss sagen, ich bin nicht immer genug gelassen, genug stark, dass ich gut kann damit umgehen kann. Nein, und ich kann nachher, ja, mein Sohn wird jetzt 7 und braucht wirklich eine 1-zu-1 Betreuung. Ich habe wirklich einen herausfordernden Alltag, wenn er daheim ist. Und da hat man halt einfach eine genug Reserve immer, um das kompensieren. Aber er ist wahnsinnig ein spezieller Bub und er hat wahnsinnig viele Ressourcen. Also er ist so kreativ, er hat einen wahnsinnig starken Kopf, der sicher von Vorteil ist später, aber wo einfach sehr herausfordernd ist, auch in dieser Zeit noch natürlich, oder, wo er die intensive Betreuung braucht.
Was wünschtest du dir vielleicht, jetzt, die Gesellschaft ist immer so, Arbeit vielleicht von der Politik oder so, weißt, was wünschtest du dir jetzt allgemein, jetzt auch wenn du deine Arbeit als Coach oder als so anschaust, was müsste eine Gesellschaft oder Politik machen, dass man ein gutes Miteinander hat? Jetzt nicht mal eine grosse Behinderung, sondern du aus deiner Arbeit.
Ich glaube, ich wünsche mir einfach mehr Offenheit. Also allgemein, sei es jetzt von der Menschen auf der Straße oder in der Politik, dass man einfach. Klar, wir haben Vorschriften, wir haben Regeln, wir haben Budget. Gerade das, was du angesprochen hast bei den Schulen oder Kleinklassen, das ist alles auch eine Frage natürlich vom Budget, ob es finanzierbar ist. Ich wünsche mir einfach allgemein, glaube, mehr Offenheit und Toleranz von der Gesellschaft.
Ich denke, es ist ja gut, dass du so einen Sohn hast, der dich immer
ja,
zur Spontanität auch zwingt und zur Offenheit, oder?
Genau. Und jetzt einfach in meinem, ja, ich bin persönlich bin ich in der älteren Lehrergruppe von der heilpädagogischen Schule Zug Und wir setzen uns jetzt einfach, ich sage jetzt auch manchmal auf politischer Ebene, einfach für Gleichbehandlung ein von unseren Kindern. Das kann mal sein, dass man einfach, ja, zuletzt ist es darum gegangen, wie viele Ansprüche haben unsere Kinder dann an einem Ferienzug teilzunehmen, also Ferienzug, Ferienbetreuung. Nein, also Ferienpass ist auch gewährleistet. Ach. Es geht eigentlich darum, unsere Familie hat eine andere Belastung als Familien mit gesunden Kindern. Und Familien mit gesunden Kindern haben jetzt zum Beispiel 10 Wochen Ferienbetreuung im Jahr, wo sie sich anmelden können. Und es sind so kleine Sachen, wo wir eben einfach schauen, dass unsere Kinder auch die Möglichkeit haben mit in die Ferienbetreuung. Ja, dass wir einfach wirklich uns so im Kleinen für die Integration auch stark machen.
Ich war eigentlich fertig mit meinem Setting. Aber ich gebe immer den Gästen auch noch die Möglichkeit, wenn sie Fragen an mich haben, die noch zu stellen. Wenn es keine Fragen mehr ist, würde ich mich da recht herzlich bedanken. Aber vielleicht gibt es noch die eine oder andere Frage, so spontan.
Ja, ich hätte eine Frage an dich. Was wünschst denn du dir von der Gesellschaft?
Ja, etwas Gleiches. Also einfach offen sein, der Dialog. Und immer, wenn etwas einem stört, bevor man das verbalisiert, dass man sich fragt, was mich stört. Mhm. Und das dann auch präzise adressieren, wenn wirklich etwas einem stört. Und nicht irgendwie aus der Emotion raus einfach so eine halbe Wahrheit, die vielleicht mehr aussagt über das, was stört, wie über das, was wirklich stört. Einfach vielleicht, bevor mich etwas ein bisschen triggert, zuerst ein bisschen fragen, mit sich selber ein bisschen Zwiesprache haben und sich einfach auch selber gerne haben. Weil wenn man sich selber gerne hat und sich auch wichtig nimmt, das ist nicht einmal gross egoistisch, dann kann ich auch andere gerne haben.
Richtig, also wir können ja eigentlich nur andere gerne haben, wenn man zuerst uns gerne hat.
Und halt immer als das Vorbild oder als die Version vorweggehen, wo man sich selber wünscht. Weil dann ist man auch ein Zug für andere. Und sehr einfach schön reden. Also, und halt auch mal das Nein akzeptieren, aber den Dialog gleich offen behalten. Und auch gehaltvolle Fragen stellen. Die können auch lustig sein, aber vielleicht weniger Smalltalk, aber dann den Deep Talk. Vielleicht ein bisschen mehr fördern.
Also mit Tiefgründigkeit auch im Gespräch.
Ja, und sonst einfach auch mal still sein. Das wäre vielleicht manchmal gar nicht so schlecht. Und für Eltern ihre Kinder immer bestärken, egal was sie machen. Weil irgendwie haben sie ja den Drang, das zu machen. Natürlich immer wieder sagen, was die Konsequenz ist. Oder? Also wenn ich so und so bin, dann hat das die und die Konsequenz. Und halt auch einschreiten, aber immer sinnstiftend stärken.
Ja, und sie auch wirklich bestärken, ihren eigenen Weg zu gehen und eben nicht das, was sich die Eltern für die Kinder wünschen würden.
Und ist halt auch weißt du, wenn jetzt, da habe ich ein schönes Beispiel, auch wenn jetzt ein Wunsch zuerst unmöglich ist, am Anfang ist alles immer unmöglich, aber miteinander auf den Weg gehen, weil das hat ja auch das Wort Betreuung, hat ja auch das Wort Treue intus, nicht einfach sagen, weil ich selber die mentalen Fähigkeiten nicht anbringe, das in mein Kind interpretieren, wo ja mein Kind selber in sich sieht, halt auch mal ein bisschen vertrauen, dass der Weg, wo es einschlägt, halt auch der richtige ist.
Ja, genau.
Das ist jetzt vielleicht...
Ja, Vertrauen, das ist... Ich glaube, das braucht es hauptsächlich im Leben, oder? Sei es in der Erziehung oder auch einfach im Umgang mit anderen Menschen. Das Vertrauen in sich selber vor allem in erster Linie.
Ja, dann kann ich auch anderen vertrauen.
Genau.
Mal, ich bedanke mich da recht herzlich. Vielleicht hast du noch irgendetwas, was du auf den Weg willst. Was mir noch zu sagen ist, deine Homepage und alles, was man so findet, über Cornelia findet mit Infobox. Und ich freue mich auf das nächste Gespräch. Ohne Kamera, irgendwo im Zug. Ich freue mich drauf.
Ja, ich freue mich auch. Danke. Ja, ich möchte einfach noch als letztes die Menschen einfach ermutigen, dass wenn sie in einer Situation sind, wo sie Unterstützung brauchen, wie auch immer die aussieht bei wem, dass man wirklich auch das rechtzeitig in Anspruch nimmt und rechtzeitig wirklich auch sich eingesteht, jetzt brauche ich vielleicht wirklich eine Aussenansicht oder brauche jemanden, der mich jetzt in dieser Situation stärkt. Weil es lohnt sich immer. Es lohnt sich immer.
Danke
vielmals. Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft.